Deutschlandfunk. Streitkultur.
Wie hältst du es mit den Streamingdiensten? Diese Frage müssen sich Leiter und Leiterinnen von Filmfestivals neuerdings stellen lassen und Kinobetreiber auch. Soll man die von Streamingdiensten produzierten Filme spielen oder boykottieren? Mit dem Venedig-Gewinner Roma von Alfonso Cuarón hat zum ersten Mal eine Streamingproduktion den Hauptpreis eines A-Festivals gewonnen. Später kamen sogar noch 3 Oscars dazu, unter anderem für die beste Regie. Aber Roma kam nur sehr kurz in wenige Kinos, weil Produzent Netflix sich der üblichen Kinoauswertung von 4 bis 6 Monaten vor dem Streaming und vor der weiteren Verwertung sehr stur verweigert, obwohl immer mehr klassische Kinoregisseure und Regisseurinnen dort produzieren. Während das Filmfest Cannes Streamingfilme aus dem Wettbewerb ausschließt, hatte die Berlinale letztes Jahr einen Kandidaten dabei von der Spanierin Isabel Coixet. Und darum gab es heftige Diskussionen. Netflix will das Kino zerstören, fürchten die einen. Ohne Streamingdienste würden Filme wie Roma oder auch The Irishman gar nicht mehr entstehen, sagen die anderen. Also bedrohen Streamingdienste das Kino? Darüber wollen wir heute streiten. Ich bin Sigrid Fischer und mit mir am Studiotisch der Berlinale sitzen Matthias Hellwig. Er betreibt 3 Kinos im Umland von München und er leitet das Festival, das 5-Seen-Filmfestival im Landkreis Starnberg. Und Hans-Georg Rodeck, Filmkritiker und Redakteur der Zeitung Die Welt. Guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag.
Ich grüße Sie. Bevor wir gleich losstreiten, beziehungsweise Sie, hören wir ein paar Statements zum Thema vom letzten und vom aktuellen Berlinale-Chef Dieter Goslick und Carlo Chatrian, von eben erwähnter Isabel Coixet und von Fatih Akin.
Tatsächlich ist die audiovisuelle Welt in einem großen, großen Umbruch und wir verfahren einfach nach unseren Regeln, dass wir im Wettbewerb nur Filme zeigen, die fürs Kino geeignet sind.
Wir haben von Anfang an gesagt, dass das Kinoerlebnis wichtig ist. Es ist ein Unterschied, ob Sie einen Film auf dem Laptop bzw. im Fernsehen schauen. Gleichzeitig wollen wir uns nicht vom Filmgeschehen, wie es sich heute darstellt, abkoppeln. Wichtig ist, die Tür offen zu halten.
Ich finde es nicht fair zu sagen, im Namen der Kultur darf mein Film nicht im Wettbewerb laufen. Tut mir leid, aber das ist nicht Kultur, denn die Kultur respektiert den Autor.
Das Kino muss etwas bieten, was Netflix und Amazon und Hulu und so dir nicht bieten. Szenenapplaus, Lacher, Schreckmomente, Leute, die rausgehen, weißt du, so Leute, die klatschen, Leute, die Buh rufen. Das hast du nicht auf Netflix.
Ich bin der Überzeugung übrigens, dass das Kino bleiben wird. Stream hin, Stream her.
Ja, da sind jetzt einige Positionen schon mal angeklungen. Hören wir aber jetzt gerne Ihre. Matthias Hellwig, Kinobetreiber, der Filme wie Roma, The Irishman, Marriage Story, Die zwei Päpste spielt in seinen Kinos, während andere das nicht tun, andere Kinobetreiber. Und Filmkritiker Hans-Georg Rodeck, der Streaming-Produktion gegenüber nicht ganz so freundlich eingestellt ist. Herr Hellwig, fangen Sie an, Ihre Position.
Ich denke mir, das hat ja auch Herr Kostik gerade gesagt, Kino wird weiter bestehen. Und für mich ist natürlich auch die Frage, was ist Kino? Ich habe Kino immer so gemacht, dass ich einfach die besten Filme, die ich sehe, auch meinem Publikum weitergebe. Und eher der Auffassung bin, es dem Publikum ist es dann egal, ob der von Disney, Warner oder von Konstantin ist oder von Netflix, sondern er will einfach den besten Film auf der großen Leinwand im abgedunkelten Raum gehen, weil das quasi der Tempel des Sehens ist. Und danach wähle ich die Filme aus und ich denke mir, die Leute bei mir müssen Vertrauen dazu haben, dass Kino wirklich Premiumware ist. Dafür steht Kino, nicht für Massenware. Also muss ich auch die besten Filme dort zeigen. Und aus diesem Grunde habe ich eben Roma, den ich in Venedig gesehen habe, oder eben Marriage Story auch in Venedig gesehen, auf meinen Leinwänden gezeigt und auch mit einem gemessenen Erfolg. Ich würde mir natürlich noch mehr wünschen, dass man sagt, dass sie auch weiterlaufen können. Und natürlich verstehe ich auch, dass man gewisse Ängste hat, dass Netflix das Kino zerstört. Ich habe aber eher die Angst, das Kino muss die Leute von daheim wegholen und das ist unser Hauptproblem. Und ich weiß nicht, ob die Gesellschaft, eine zukünftige Gesellschaft, wirklich so ist, dass die Leute noch aus dem Haus gehen.
Ja, das ist die eine Position. Und jetzt Hans-Georg Rodeck, Filmkritiker.
Ich glaube, das Kino muss sich darüber im Klaren sein, mit wem es zu tun hat. Bei Netflix, aber auch bei Disney und Amazon und anderen Streamingdiensten. Mit welchem Gegner es da zu tun hat. Und es ist ganz klar, Netflix ist ein Gegner des Kinos. In dem Geschäftsmodell von Netflix spielt Kino überhaupt keine Rolle. Es ist ungefähr so wie dass normale Taxiunternehmen in dem Geschäftsmodell von Uber keine Rolle spielen. Es ist so, dass Buchhandlungen in dem Geschäftsmodell von Amazon eigentlich auf längere Frist keine Rolle mehr spielen. Es ist, um das jetzt noch ganz brutal zu sagen, es ist so, wie die bisherigen Parteien in dem Modell von der AfD keine Rolle mehr spielen. Es ist also ganz klar zunächst einmal eine Gegnerschaft. Man muss sich darüber im Klaren sein, was will der Gegner mit mir anstellen, und man muss daraufhin seine Strategie entwickeln.
Matthias Hellwig, Kinobetreiber, nochmal die Frage. Sie spielen also Netflix-Filme, Sie spielen diesen Gegner, den Herr Rode gerade anspricht. Was spricht denn dagegen, diese Filme zu boykottieren, einfach um einen Druck auszuüben, bis Netflix nicht mehr kann und sagen muss, okay, dann machen wir halt 3-4 Monate Kinoauswertung?
Also ich bin natürlich erstmal kein Verbandsmensch. Ich bin Kinoleiter vor Ort und ich bin in erster Linie, finde ich, meinem Publikum gegenüber verantwortlich. Und ich denke mir, natürlich kann man lange über Netflix reden und ich glaube, keiner von uns hier weiß, wie Netflix sich entwickelt. Netflix will Geld verdienen, das ist völlig klar. Er will mit Filmen Geld verdienen. Er hat, denke ich mir, enorm viel Geld investiert, um große Filme zu machen, als Incentive sozusagen, um für sich zu werben. Aber ich denke mir, jeder Künstler oder Regisseur hätte sich gefreut. Und ich glaube, die beiden, wenn wir jetzt Cuaron und Scorsese nehmen, haben sich bestimmt gefreut, dass sie so viel Geld bekommen haben, um endlich das zu machen, was sie wollen. Und auch dort finde ich, dass diese Art und Weise, wie Netflix in diese Branche hineingeht, die für mich sehr, sehr verkrustet ist, mit sehr viel alten Strukturen versucht, irgendwie über die Runden zu kommen, finde ich einen sehr positiven Wind. Also wenn ich einen Regisseur oder einen Drehbuchautor sehe, der kommt zu Netflix, zu so einem Konzern, und innerhalb kürzester Zeit wird entschieden, ob dieser Film gemacht wird. Bei uns brauchen wir Jahre, bis x Fördergremien dazu einen Konsens gefunden haben. Und ich vergleiche das immer mit Chaplin, der gehört hat, dass ein Haus brennt, hat gesagt, komm, wir nehmen die Kamera, machen eine Geschichte und dann drehen wir das. Das ist der größtmögliche Kreativität eigentlich, die zustande kommt. Manchmal kommt vielleicht nicht was raus. Bei uns, und ich habe viele Regisseure und auch zu Gast, dann höre ich, vor 8 Jahren haben sie diese Idee gehabt oder vor 10 Jahren und jetzt haben wir sie entwickelt. Und genauso denke ich mir auch im Kinogeschäft ist es doch, vor Ort müssen wir doch sagen, die Leute, warum geht ihr aus dem Haus raus? Warum zahlt ihr 10 Euro? Und Roma wäre, finde ich, ganz im Gegensatz wirklich die beste Steilvorlage gewesen, zu sagen, hör zu, ihr könnt den auf Netflix umsonst sehen. Das ist überhaupt nichts, aber ihr könnt 10 Euro ausgeben und ihr könnt im Kino sehen und dann seht ihr Kino.
Argument, Herr Rodeck, die Filme gäbe es gar nicht ohne Netflix?
Die Filme gäbe es in der Tat nicht ohne Netflix. Und ich bin froh, dass es Roma gibt. Ich bin froh, dass es Irishman gibt. Ich bin froh, dass es noch eine ganze Reihe von anderen Netflix-Filmen gibt. Die sind so gut gemacht, wie irgendein Filmproduzent die hätte machen können. Und deshalb ist genau das der Grund, weshalb sie im Kino gespielt werden müssen, zuerst im Kino gespielt werden müssen und dann nach einer Frist von 2 Monaten, 3 Monaten, 4 Monaten, über die man verhandeln kann, die auf jeden Fall kürzer sein würde, als sie jetzt im Moment ist, dann können sie gerne zu Netflix und Amazon und Disney gehen. Der Punkt ist tatsächlich, dass es diese ganzen Filme ohne den neuen Mitspieler Netflix nicht gegeben hätte. Insofern ist es extrem erfreulich, dass es diesen neuen Mitspieler gibt. Er sollte sich nur an die Spielregeln halten. Und wenn er das nicht tut, dann ist er so lange mein Gegner.
Also ich kann die andere Seite durchaus verstehen. Die Frage ist halt, ich glaube, Netflix will Geld verdienen. Also müssen wir ja quasi Netflix zeigen, dass, also wie Disney auch und andere, also die das Kinogeschäft kennen, ihr könnt mit Kino Geld verdienen. Ihr könnt letztendlich, wenn ihr den Film bringt und ihr bringt den weiter vorne, dann könnt ihr Geld verdienen. Aber wenn wir den Film nur blockieren, dann treiben wir die Leute, die jetzt nicht zufällig auf ein Festival gehen, eigentlich zu Netflix hin, weil man hört ja, dass der Film gut ist. Also müssen sie eigentlich ein Netflix-Abo kaufen. kaufen oder zu bösen Kinobesitzern gehen, die den Film spielen. Natürlich bin ich letztendlich auch der Auffassung meines Verbands oder auch der Kinobesitzer, dass natürlich Netflix sich bewegen muss. Ich glaube bloß, dass sich ein Konzern erst bewegt, wenn er merkt, da ist ja die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und ich glaube, dass Disney, der natürlich enorm Kino macht, aber warum macht er Kino auch? Weil er weiß, er braucht das. Er braucht den Start für Eiskönigin, um dann nochmal zu verdienen. Oder er braucht den Start für, keine Ahnung, also er braucht das Kino. Und das hat man ja auch in diesen Beiträgen gehört. Darum geht es ja gar nicht. Also ich will ja auch, dass die Leute im Kino lachen, im Kino tolle Filme sehen, im Kino Applaus spenden. Und das sollen sie ja gerade mit den großen Filmen machen. Und mir ist sehr an großen, wirklich wichtigen Filmen einfach gelegen. Und das habe ich das Gefühl gehabt, deswegen habe ich es auch gespielt, man muss aus dieser Schiene so ein bisschen raus.
Gut, reden wir über Geld. Mhm. Netflix hat in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren ungefähr 15 Milliarden Dollar Schulden aufgehäuft. Und diese 15 Milliarden wird Netflix niemals mehr an seine Kreditgeber zurückzahlen können. Da können sie noch 500 Millionen Abonnenten auf der ganzen Welt haben. Dieses Geld wird nicht mehr zurückkommen. Und irgendwann wird diese Erkenntnis auch den Geldgebern von Netflix dämmern. Das heißt, die Situation, die wir im Moment bei Netflix vorfinden, dass Regisseure Filme schnell finanziert bekommen, dass sie sie schnell drehen können, dass sie sie so drehen können, wie sie sie wollen und wie dann auch ein guter Film draus wird, diese Situation wird meiner Meinung nach nicht mehr lange dauern. Netflix wird sich das schlicht und einfach nicht mehr leisten können. Und jedes Jahr, dass es länger dauert, wo mehr gute Regisseure und Schauspieler zu Netflix gehen. Jedes Jahr werden weniger Produktionen fürs Kino gemacht. Das heißt also, wir gehen mit dem, was das Kino über Jahrzehnte an Vertrauen aufgebaut hat, unglaublich schlampig um und lassen es zerstören von einer Firma, die ihr Geschäftsmodell so nicht mehr lange durchhalten kann.
Ist das die Strategie Ihrer Meinung nach, Herr Rodek, auch von Netflix, das Kino zu zerstören?
Ja, selbstverständlich.
Also das ist darauf zielt es
ab, klar.
Die Marktmacht zu haben.
Ja.
Ja, Herr Hellwig, Sie sind es. Sie sind der Kino. Sie sind der Kinobetreiber.
Also mir fallen zwei Sachen ein. Es ist halt einfach, also für mich natürlich als kleiner Kinobesitzer sehr schwer, über Riesenunternehmen und deren Kosten und Ausgaben zu reden. Was dort im Hintergrund, wie viel Schulden die machen oder wenn jetzt eine andere Firma in Deutschland Insolvenz anmeldet, kann ich nicht beurteilen. Das müssen die alles selber letztendlich machen. Ich denke mir auch, dass der Ausverkauf, das sehe ich schon, aber den sehe ich eher woanders. Es wird ein Hype gemacht mit Serien. Die Serien sollen Erfolg haben und es hat mit Netflix erstmal nichts zu tun, sondern einfach mit dem Hype, der gemacht wird. Und dann gehen die großen Regisseure von uns, hier Tückwer oder wie auch andere, einfach zu den Serien. Das heißt, und da hat der Herr Rodek natürlich völlig recht, wir haben einen Ausverkauf in Deutschland zum Beispiel auch an Regisseuren, die natürlich weg sind. Das heißt, man zieht die Kreativität aus dem Kino weg. Und ich würde deswegen auch die Anfangsfrage gemacht, Netflix ist Kino kaputt. Also das ist mir zu groß und weit und gegriffen, weil ich Netflix nicht kenne. Aber letztendlich ist ja der, machen wir es doch selber kaputt, finde ich. Also wenn wir sagen, okay, wir müssen jetzt, alle müssen jetzt Serien machen, wir müssen die Serien hypen, wir holen die besten Regisseure aus Deutschland. Ja, wer soll denn dann noch Kinofilme machen? Und wir heben gleichzeitig, und das ist ja so eine Tendenz, wir heben gleichzeitig enorm viel Debütfilme oder Fernsehfilme Fernsehfilmformat ins Kino rein. Und das ist eine völlige Umdrehung dessen, was Kino als Premium ist. Ich sehe die Gefahr wirklich ganz woanders als bei Netflix. Und noch absurder wird es wirklich, wenn wir dann vom Kino aus sagen, dass wir die besten Filme, die gerade da sind, die besten Filme, die sollen wir dann nicht zeigen, sondern wir sollen den Fernsehfilm von 18 Uhr, den irgendwer gemacht hat und wo drei deutsche Schauspieler irgendwie ihr Auftragsstüberl haben, die sollen wir dann zeigen, die langweilen und die großen Filme sollen wir weglassen.
Nein, sollen wir nicht machen, soll das Kino nicht machen. Wofür ich bin, ist, diese Filme absolut zu zeigen. Ich habe ja gesagt, ich habe Irishman gern gesehen. Ich habe sehr viele Filme, die von den Streamern in den letzten Jahren gemacht worden sind, gerne im Kino gesehen. Das heißt, der Weg kann nicht darin liegen, dass wir durchschnittliche Fernsehfilme ins Kino hieven. Der Weg kann auch nicht darin bestehen, dass wir alles Gute aus dem Kino nur noch bei den Streamern haben, sondern der Weg muss darin bestehen, dass sich die beiden Parteien auf eine Art Kompromiss einigen. Und der Kompromiss muss allerdings danach aussehen, dass es eine reservierte Zeit für das Kino am Anfang des Lebens eines Films gibt. Das wäre ein Kompromiss, auf den sich, glaube ich, die Kinos einlassen könnten und würden. Nur so weit ist Netflix noch lange nicht. Im Übrigen, so weit sind andere Streamer. So weit ist Amazon. Mhm. Amazon macht das ja. Deshalb frage ich, weshalb macht das nicht auch Netflix?
Jetzt schreibt Ihr Kritikerkollege Richard Brody im New Yorker kürzlich, er habe sich den Irishman zu Hause in mehreren Portionen angeguckt. Nicht, weil er zwischendurch essen wollte, trinken wollte, sondern weil es ihn so mitgenommen hat. Er hat nachgedacht, dann gestoppt, dann weitergehuckt. Er habe einen ganzen Tag mit dem Irishman verbracht und es wäre ein großartiger Tag gewesen im Sinne der Filmkunst.
Ich sag jetzt Richard Brody mal so via Deutschlandfunk, er hätte wahrscheinlich ein noch größeres Erlebnis gehabt, wenn er es im Kino gesehen hätte.
Und Sie, Herr Helwig, fühlen Sie sich, das ist auch immer so ein Argument, wir Kinobetreiber werden missbraucht nur noch als eine Werbeplattform. Also ne, eine Woche läuft der Film, dann kriegen alle mit, A, es gibt diesen Film, A, und B, nächste Woche könnt ihr ihn im Streaming sehen. Also fühlen Sie sich da nicht so ein bisschen missbraucht?
Ich verstehe die andere Seite. Ich verstehe auch Herrn Rodig und ich bin da eigentlich völlig mit ihm einer Meinung, wenn er sagt, dass natürlich der Wunsch ist, dass man das Auswertungsfenster, wie es so üblich ist, auf 3-4 Monate auch bei Netflix ausweitet. Dann ist natürlich die Frage, wie macht man das? Also schafft man es durch Boykott oder schafft man es nicht durch Boykott? Ich glaube nicht, dass Netflix wirklich der Boykott der deutschen Kinos jetzt zu Roma wirklich so entscheidend war, also würde ich jetzt sagen. Also glaube ich einfach nicht, weil wenn, wie Sie gerade gehört haben, schon so viel Millionen ausgegeben wird, dann ist die halbe Million oder die Deutschen noch gebracht hätten, nicht so wichtig.
Man muss aber dazu sagen, es sind ja nicht bloß die deutschen Kinos, die Netflix boykottieren. Es sind 95% oder 98% der amerikanischen Kinos. Es sind alle französischen Kinos. Es sind in der Welt, fast in allen Ländern, die Mehrzahl der Kinos. Nun könnte man immer noch die Frage stellen, ob Netflix das kümmert, wenn die ganze Welt die Kinos sie boykottiert. Und wahrscheinlich wäre die Antwort, es kümmert sie immer noch nicht. Insofern glaube ich, sollte man nicht so sehr auf Netflix gucken, sondern man muss auf die eigene Strategie gucken. Und da gibt es, wenn man so will, keine optimale Strategie. Man könnte sogar sagen, es gibt eine schlechte und es gibt eine ganz schlechte. Und die ganz schlechte ist eben meiner Meinung nach, dass man Netflix 2 oder 4 Wochen vorspielt. Die bessere ist, dass man zuerst mal sagt, wir machen das nicht zu euren Bedingungen mit. Und dann kann man mal gucken, ob sie auf einen zukommen oder nicht.
Wie soll sich die Berlinale verhalten, Ihrer Meinung nach? Also kann es strikt? Nein, Venedig spielt alles, prämiert es auch. Was soll die Berlinale machen?
Also ich würde einen Kompromiss vorschlagen. Ich bin aber nicht sicher, ob er funktioniert. Der Kompromiss bestünde meiner Meinung nach tatsächlich in der Haltung, dass die Berlinale in ihrem Wettbewerb, in dem großen, wichtigen Wettbewerb um den Goldenen Bären, keine Netflix-Filme spielt und in anderen, kleineren, unwichtigeren Reihen das zulässt. Ich fürchte aber, dass dieser Kompromiss für Netflix kein Kompromiss ist. Denn was Netflix will, ist Prominenz, sind Preise, die sie in der Filmgemeinde etablieren. Deshalb sind sie also unfassbar scharf auf den Oscar für den besten Film. Den wollen sie haben und dafür geben sie unglaublich viel Geld aus. Also insofern, ich bin nicht sicher, ob mein Kompromiss etwas für Netflix bewirken würde.
Herr Helwig, Sie haben ja am Anfang gesagt, die Leute müssen raus aus ihrer Wohnung, ja, erstmal und sagen, ja, ich gehe heute Abend überhaupt vielleicht ins Kino. Mhm. Welche Anreize kann man denn schaffen, um zu sagen, ja, komm, lass mal die Serie und was müssen wo müssen sich auch Kinos bewegen, denen auch in dieser Debatte immer vorgeworfen wird, ah, die sind auch ein bisschen rückständig, die müssten vielleicht auch mal so, ja, Deals mit diesen Streaming-Plattformen annehmen, irgendwie Umsatzbeteiligung am Streaming oder sowas.
Also ich glaube ja, in der Realität ist ja Netflix oder diese drei Filme im gesamten Kinomarkt ein winziges Segment, über das wir im Moment reden. Also warum geht man ins Theater, warum geht man ins Museum, warum geht man in eine Ausstellung, also jetzt das Publikum, das ich habe, oder warum geht man raus? Man will etwas erleben, man will etwas Besonderes erleben, man will nicht das haben, was man daheim hat. Es wieder auf diese ins Kino hochgezüchteten Fernsehproduktionen, wo ich mir denke, warum soll er weggehen? Und wenn ein Kinobesucher das ein paar Mal gesehen hat, denkt er sich, na, dann muss ich auch jetzt wirklich nicht 10 Euro dafür zahlen. Also kann doch nur für mich nur sagen, okay, wenn du ins Kino gehst, da gibt es einen Kurator oder wie auch immer und der kümmert sich um die Filmauswahl und dann kannst du dort sicher sein, dass du dort einen guten Film bekommst, selbst wenn du ihn nicht kennst. Das ist ja immer, das wäre das Schönste von allem. Sondern dass jemand sagt, okay, das ist einfach gut. Ich glaube, natürlich müssen wir Kinobesitzer, ich weiß nicht, ob Sie darauf angespielt haben, wir müssen natürlich technisch und in allem wirklich auf höchstem Niveau sein. Wir müssen diesen Raum. Und es ist ja auch in der Zukunft, glaube ich, ein anachronistischer Raum. Und es wird eher, glaube ich, noch stärker werden, dass wir dort einen Raum haben, in dem wir 2 Stunden ungestört sind, dass wir einen Raum haben, der nur auf eine Leinwand fixiert ist. Und der, der das mal erlebt hat, der wird es auch immer wieder haben wollen, weil daheim, egal wie, es klingelt das Telefon, da ist eine Mail, du musst bügeln, die Kinder rufen an, du musst aufs Klo oder wie auch immer. Und das müssen wir herausstellen. Das ist dieser qualitätvolle Raum und der wird immer einzigartig bleiben und deswegen wird Kino auch immer bleiben.
Finden Sie, Herr Rode, Kinos müssten sich bewegen in dieser, ja, wie Kostlik sagt, Zeit des Umbruchs, die nun mal gerade da ist? Müssen die was tun? Sind die gefordert?
Selbstverständlich müssen sie was tun. Ich bin jetzt nur kein Experte für das, was Kino tun sollten.
Aber sie gehen häufig in Kinos, wenn auch vormittags zu Pressevorführungen. Vielleicht fühlen sie sich da nicht wohl, weiß ich nicht.
Nee. Aber also ich kann nur mal ein paar Sachen hier in die Diskussion werfen und der Kinobetreiberbesitzer kann dann ja was dazu sagen. Es gab vor, ich weiß nicht, 4 Jahren, schätze ich, gab es einmal eine Initiative, die darauf hinauslief, dass Kunstkinos Filme mehr oder minder zusammen mit Streamingdiensten gezeigt hätten. Ja, also dass ein Kino zuerst eben ein paar Wochen exklusiv den Film zeigt, dass dann auf der Website des Kinos die Möglichkeit eröffnet wird, entweder den Film weiter im Kino zu sehen oder über diese Website zu streamen. Also ich glaube, da gäbe es einiges. Ich bin mir auch nicht sicher, was man wirklich machen soll, aber es ist klar, irgendeine Bewegung muss reinkommen.
Ich würde gerne, Sie haben wirklich unterschiedlich Sicht darauf, aus ihren Berufen auch natürlich, Filmkritiker, Kinobetreiber, vielleicht versöhnlich enden, weil ich glaube, in dem Punkt sind sich auch wieder alle einig. Sie sind sich auch in anderem einig jetzt gewesen, aber es kann ja nicht nur ums Geschäft gehen. Ne? Kinobetreiber wollen jetzt Geld machen oder Netflix macht Geld oder sonst wer. Was ist eigentlich mit einer Kultur des Sehens? Also was geht eigentlich noch verloren, wenn wir denn es mal auf die Spitze treiben und sagen, irgendwann sehen wir diese ganzen Filme, über die wir hier gerade reden, nie mehr im Kino, sondern auf Laptops, Smartphones, von mir ist auch ein Beamer an der Wohnzimmerwand, aber geht es auch um sowas nicht? So eine Kultur des Sehens, dass es verloren geht und irgendwann Filme gar nicht mehr so gemacht werden, wie Herr Cuaron seinen Roma gedreht hatte, weil er sagt, wofür?
Ich interviewe hin und wieder jüngere Regisseure und dann kommen wir auch auf das Thema und ich sag dann immer, naja, aber Sie haben sich jetzt so große Mühe gegeben und haben da in die Kulisse was reingestellt und da mit der Lichtführung etwas ganz Raffiniertes gemacht. Und ist Ihnen das egal, wenn man genau dieses tolle Bild, das Sie komponiert haben, auf einem Handy anguckt? Und zu meinem Erschrecken muss ich sagen, einige der Regisseure sagen, das ist mir egal. Ich verstehe es nicht. Ja? Wenn Ihnen das egal ist, dann sollen Sie den Beruf wechseln.
Herr Hellwig nickt.
Unbedingt. Er nickt. Also ja. Ich glaube, die Gefahr liegt wirklich darin, dass bei den Leuten draußen nicht der Unterschied wahrgenommen wird, sondern dass sie wirklich, letztens war ich in der U-Bahn, New Yorker U-Bahn übrigens, wo die schon den Film wirklich auf Handy anschauen, wo ich mir denke, es kann überhaupt nicht sein. Da kriege ich gerade, wenn überhaupt, den Inhalt mit oder sowas. Und genau wie Sie gesagt haben, also Regisseure, was sie alles machen eigentlich, was nur auf der großen Leinwand wirken kann, wir müssen das zeigen und auch in der Werbung natürlich, also auch offensiv nach außen gehen, sagen, nur im Kino kannst du diesen Film eben richtig sehen und kannst ihn richtig genießen.
Tja, also Leute, geht ins Kino. Ich glaube, besser können wir ja erstmal gar nicht enden. Ja, zu welchem genau, Film dann auch immer. Also vielen Dank für diese anregende Diskussion, Hans-Georg Rodeck, Filmkritiker bei der Zeitung Die Welt, Filmredakteur, und Matthias Hellwig, Kinobetreiber, Filmfestivalleiter. Und ob sich die Diskussion auf der Berlinale jetzt fortsetzen wird, werden wir sehen. Wir haben die Sendung aufgezeichnet am Anfang der 70. Ausgabe. Ich bin Sigrid Fischer, und auf Wiederhören und vielleicht ja auch auf Wiedersehen irgendwo im Kino.